Im Namen des Volkes wird der Angeklagte Thomas Wippesaal wegen versuchter Beteiligung an einem Mord in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge und Führens einer halbautomatischen Kurzwaffe zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren und 6 Monaten verurteilt.
Ich habe also eine Konstruktion gewählt. Wir überfallen Geldtransporter. Der Mann mit Koffer kommt aus der Bank oder im Einkaufszentrum. Ich erschieße den Mann per Genickschuss, hacke ihm hier die Hand ab, sodass man den Koffer habe.
Polizist, Parlamentarier, Mordverdächtiger. Die seltsame Karriere des Kriminalbeamten Thomas W. Ein Feature von Rainer Link.
Thomas Wippesaal war Atomkraftgegner der ersten Stunde, Polizeibeamter aus Überzeugung, Gründungsmitglied der kritischen Polizisten, Bundestagsabgeordneter der Grünen. Ein Mobbingopfer und eine Nervensäge. Im Laufe der Jahre wird Thomas Wippesaal dutzender Straftaten verdächtigt. Gleichzeitig überzieht er seine Gegner unentwegt mit Unterlassungsforderungen und Strafandrohungen. Und schließlich soll der Mann auch noch einen Raubmord geplant haben. Das Leben des Mitfünfzigers ist geprägt von Aufruhr und Anzeigen, Beschwerden und Beschuldigungen, Prozessen und Protesten. Immer rannte er gegen Mauern des Unverständnisses an, sah sich von Intriganten und Verschwörern umzingelt. Mit nahezu allen früheren Weggefährten hat er sich verdorben, auch mit dem Mobbing-Experten Alfred Fleißner.
Ich kann Ihnen einfach eine Begebenheit schildern, die für mich da eben typisch ist. Wir gingen eben in einer schmalen Straße auf dem Fußweg, der eben nicht viel breiter war als wir beide eben nebeneinander. Und es kam ein Radfahrer uns entgegen, der natürlich normalerweise nicht auf dem Fußweg fahren darf. Und ich wollte dann ausweichen und Wippesaal hielt mich fest, drückte mich sozusagen dann eben genau in die Richtung, wie der Radfahrer fuhr. Der Radfahrer musste absteigen, weil ich ihm nicht Platz gemacht hatte.
Ich komme aus einer normalen kleinbürgerlichen Familie. Mutter war Schreibkraft, Sekretärin, mein Vater Handwerker, gelernter Zimmermann. Die Linien davor mütterlicherseits Schlachterfamilie, also in dritter Generation und väterlicherseits dörflich geprägt. Nichts Besonderes, also schon gar nicht irgendwelche politischen oder strafrechtlichen Auffälligkeiten. Stinknormale, kleinbürgerliche Familie.
Thomas Wippesaal wuchs im schleswig-holsteinischen Geesthacht auf. Im Alter von 16 Jahren begann der Realschulabsolvent seine Ausbildung bei der Polizei in Hamburg, sein Wunschberuf. Es waren die Jahre, in denen im Nachklang der 68er-Revolte die Polizei häufig gegen oppositionelle Studenten und linke Organisationen vorging.
Während der Ausbildung erfolgte schon ein Stück weit eine Radikalisierung. Also in der Schulzeit war ich stellvertretender Schülersprecher, hatte die Welt kostengünstig abonniert, wirklich konservative Grundprägung. Und über die Inhalte und die Aufgaben, die mit dem Beruf einhergingen, auch den Diskussionen, ob zur Rote Armee-Fraktion oder anderen Dingen, erfolgten einfach so ein paar Wachrüttelungen bei mir. Und die inhaltliche Auseinandersetzung bedingte dann, dass ich immer stärker in ein nachdenklich-kritisches, später dann fundamentalistisch-linkes Spektrum hineinging, wo ich heute noch stehe.
Geesthacht, Ortsteil Krümmel, Elbufer. Hier steht das Atomkraftwerk Krümmel und nur wenige Schritte entfernt steht das Haus, in dem Thomas Wippesaal zur Miete wohnt. Eine feindliche Nachbarschaft, die nun schon über 30 Jahre währt. In den 70er Jahren schloss sich der junge Polizeibeamte der örtlichen Anti-AKW-Initiative an und engagierte sich in vorderster Front gegen den Nuklearmeiler.
Während der Zeit gab es schon die ersten Strafvermittlungsverfahren gegen mich. Also das erste war 77 oder so. Da wurde der Reaktordruckbehälter angeliefert und plötzlich hatte ich ein Strafverfahren wegen angeblicher gemeinschädlicher Sachbeschädigung, Nötigung, Körperverletzung. Da wurde ich verdächtigt, mit meinem PKW die Wachmänner geblendet zu haben und auf die Straße irgendwas gekritzelt zu haben. Also ein völlig gezerrter Tatbestand, auch für die gemeinschädliche Sachbeschädigung. Auf jeden Fall bekam ich eine Vorladung zum Hamburger Staatsschutz. Und das war dann eher sowas wie ein kleines Trauma, weil ich da größte Probleme hatte. Ich wurde dort zum Beispiel gefragt, ob ich nicht für die Polizei arbeiten möchte. Also nicht jetzt der Beruf als solcher war ja klar, sondern verdeckt, dass man die Erkenntnisse, die ich in den Sitzungen der Bürgerinitiative gewann, dem Staat zur Verfügung stellte. Das war ein Horror für mich, klar verneint. Das Verfahren wurde eingestellt. Und so reihte sich aber auch ein Verfahren an das andere. Praktisch parallel mit Beginn der politischen Tätigkeit kamen ständig irgendwelche Ermittlungsverfahren gegen mich zustande. Von den über 40, die ich hinter mich habe, 15, 18 alleine Meinungsdelikte durch Pressemitteilung oder andere mündlichen Äußerungen in irgendwelchen Debatten oder so.
Dienst in der Polizei und Mitarbeit in der Anti-AKW-Bewegung, das waren in den 70er und auch noch in den 80er Jahren klare Antagonismen. Ein Polizeibeamter tut so etwas nicht. Tut er es doch, muss er mit offener Feindschaft im Apparat rechnen. Martin Hernkind, Polizeibeamter und studierter Kriminologe aus Schleswig-Holstein, hat als junger Beamter in Uniform Atomkraftgegnern gegenübergestanden.
In den Polizeidienststellen durfte kein Informationsmaterial der Anti-Kernkraftbewegung ausgelegt werden, während wir mit Informationsmaterialien der Kernenergieunternehmen regelrecht überschüttet worden sind. Die Einsatzleitungen bei solchen Demonstrationseinsätzen saßen in den Gebäuden der Kernenergieunternehmen und sind dort fürstlich bewirtet worden. Es gab eine eindeutige politische Tendenz der Polizei auf ganzer Fläche. Polizeieinsatzleiter oder Polizisten, die bei Demonstrationen verletzt worden sind, haben das Bundesverdienstkreuz bekommen damals. Viele meiner Kollegen damals hatten ein Feindbild. Es gab innerhalb der Polizei ein deutliches Feindbild, beispielsweise gegenüber den Grünen. Also Mitglied der Grünen zu sein, das war schon fast, haben die Kollegen manchmal schon in die Nähe der RAF gebracht. Also es war manchmal witzig schon.
Und ausgerechnet dieser in Polizeikreisen unter Verdacht stehenden Partei trat der junge Polizist bei. Der Argwohn der grün uniformierten Kollegen konnte Thomas Wippesal nicht wirklich überraschen.
Im Dienst wurde ich beispielsweise gefragt von einem Kollegen, der mit mir in dem gleichen Zimmer saß. Thomas, ich glaube das ja nicht, aber einige hier im Kommissariat meinen, dass du von den Grünen benutzt wirst, bei uns zu spionieren. Dass du auskundschaftest, wie Polizei arbeitet und deine Erkenntnisse dort einbringst. Und in der Bürgerinitiative war es so, Thomas, in der Bürgerinitiative wird gemunkelt, dass du für den Staatsschutz Informationen sammelst.
Wippesal saß in den frühen 80er Jahren im Lauenburgischen Kreistag und in der Geesthachter Stadtvertretung, stellte Anträge und Anfragen in einem bisher ungekannten Ausmaß. Manche Sitzungen sollen bis 2:30 in der Nacht gedauert haben. Man änderte kurzerhand die Geschäftsordnung, aber Wippesal klagte, gewann und konnte wieder weit ausholen. Manche seiner kommunalpolitischen Reden waren nach einer Stunde dem Ende noch fern. In dieser Zeit als Geesthachter Ratsherr deckte Thomas Wippesal einen Skandal im örtlichen Krankenhaus auf.
Dort hatten Ärzte im besoffenen Zustand in der Gynäkologie im Kreissaal gearbeitet und es fanden andere Kunstfehler statt. Pflichtvergessenheiten im Verwaltungsbereich und. So das übliche Programm. Aus diesem Konflikt erwuchsen nicht nur rund 25 Verfahren, die ich zu bewältigen hatte, Strafrecht, Presse, andere Zivilverfahren, Disziplinarverfahren, sondern wurde auch vor Ort versucht, mich abzusägen, also bei den Grünen. Weil im Kern bestimmte lokale Grüne Parteimitglieder ist wichtiger fanden, als Honoration nach allen Seiten grüßend über den Wochenmarkt wackeln zu können, als dass sie diesen Konflikt sachlich sauber weiterführen.
Den meisten Grünen erschien Wippesals Konfrontationskurs zu harsch. Sie distanzierten sich, wollten auch die Prozesskosten ihres Ratsherrn nicht übernehmen. Zur Finanzierung seiner Gerichtsverfahren griff der Polizeibeamte zu einem ungewöhnlichen Mittel. Er besuchte ein Spielcasino. Wippesal ist Systemspieler. Er gewann die Honorare für seine Verteidigung, verlor auch keines der zahlreichen Verfahren, dafür aber die Unterstützung der meisten seiner Parteifreunde. Man warf ihm Alleingänge vor. Egozentriker, Selbstdarsteller, Wichtigtuer waren noch die milderen Charakterisierungen. Ein Mitglied überreichte ihm ein Gänseblümchen, in dessen Stempel ein Hakenkreuz eingearbeitet war.
Ich weiß nur noch, dass es im Zuge einer Kreisverbands- oder Ortsverbandssitzung zu einem Disput gekommen ist zwischen Thomas Wirbelsal und einem Mitglied der Grünen und in diesem Zusammenhang Thomas Wirbelsal sich als Nazi beschimpft fühlte. Es war allerdings so, dass es eine Entschuldigung gab, die aber von Thomas Wirbelsal nicht akzeptiert wurde und wir in der Bewältigung dieses Vorfalls, weil es dann darum ging, ob der Orts- und Kreisverband solidarisch mit Thomas Wirbelsal sind und dies ihm teilweise verweigert wurde, hatte der Landesvorstand Schleswig-Holstein mindestens ein halbes bis ein Dreivierteljahr mit diesem Vorgang zu tun, was den gesamten Kreis- und Ortsverband lahmgelegt hat. Und von da an hörten sozusagen die Dispute und die Zerwürfnisse nicht auf, sondern bildeten dann eine lange Kette.
Jan Bartkowiak war in dieser Zeit Leiter des Regionalbüros der schleswig-holsteinischen Bundestagsabgeordneten. Die Dispute und Zerwürfnisse zwischen Wirbelsal und seiner Umwelt hätten System gehabt, meint er.
Er nimmt halt andere Menschen für sich ein und ist sehr engagiert und so fängt der Prozess immer an. Entsprechend steigt seine Bedeutung in diesen Prozess und es endet meist dann mit einem Riesenzerwürfnis, warum auch immer.
Thomas Wirbelsal geriet im kommunalen Zusammenhang in die Defensive, baute aber auf Landesebene eine neue Machtbasis auf. Er wurde in den Landeshauptausschuss der Grünen gewählt und dann sogar in den Bundestag. Es kamen neue Konflikte hinzu, während die alten noch nicht abgearbeitet waren.
Und dass im Grunde genommen jede Gruppe, in die er geht, im Laufe der Zeit mit unglaublichen Konflikten, die von kaum mehr jemanden durchblickt oder beherrscht werden, dass das die Folge ist seines Engagements und das Ergebnis. Und das kann nur zu tun haben mit dem Problem, dass man etwas als politisch betrachtet, weil er sehr politisch auftritt, aber letztendlich es zu tun bekommt mit einem Menschen, der ein sehr großes Problem hat und dieses Problem auch in die entsprechenden Gruppen reinträgt und die diese politischen Zusammenhänge jeweils extrem überfordert sind, damit umzugehen.
Wirbelsal trat nach einem Jahr als Bundestagsabgeordneter aus der Partei aus, wollte sein Mandat aber behalten. Auch Mitglied der Grünen Bundestagsfraktion wollte er bleiben. Nun beschäftigte die Causa Wirbelsal nicht nur die Nordgrünen, auch in den Bonner Fraktionsräumen wurde über den Abtrünnigen aus Geesthacht beraten. Dabei war Wirbelsal, als er im Januar 1987 in den Bundestag einzog, noch etwas Besonderes. Bullen, wie auch Soldaten, kannte man bis dahin in den Reihen der Grünen nicht. Der Kriminalbeamte Wirbelsal vertrat die zur Einsicht gekommene Polizei und der Generalmajor Gerd Bastian stand für das geläuterte Militär. Viele Freunde fand der Polizist aus Geesthacht allerdings nicht. Es war kein klassischer Realo-Fundi-Konflikt. Es gelang Wirbelsal vielmehr mit Exponenten aller Richtungen der Partei gleichzeitig in Streit zu geraten. Auch holten ihn die Konflikte aus Schleswig-Holstein ein.
Maulwurfsarbeit aus Schleswig-Holstein, viele, viele Telefonate zu Meinungsführern in der Fraktion, zu Antje Vollmer damals, Christian Dickels und wer da alles war. Es gab drei Sondersitzungen der Fraktion alleine zu dem Punkt. Erst in der dritten Sitzung wurde ich ausgeschlossen. Und wie gesagt, also meine fachlich-inhaltliche Arbeit völlig unbekrittelt. Deswegen brauchte es auch drei Sitzungen. Und es wurde immer wieder gebaggert und gemacht. Und getan.
Als unabhängiger Abgeordneter klagte Wirbelsal vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die Geschäftsordnung des Bundestages. Er gewann und durfte nun als fraktionsloser Einzelabgeordneter Änderungsanträge zu anstehenden Gesetzesvorhaben einreichen. Wirbelsal machte von diesem Recht in erstaunlichem Umfang Gebrauch. Mit über 500 Änderungsanträgen zum ersten Staatsvertrag zwischen DDR und BRD verursachte er ein kollektives, parteiübergreifendes Stöhnen im Plenarsaal. Als nach dem Tschernobyl-Desaster 1986 mit dem AKW Brockdorf an der Unterelbe weltweit erstmalig wieder ein Atommeiler ans Netz gehen sollte, kam es zu Demonstrationen, zu harten Polizeieinsätzen und in der Folge zu einem handfesten politischen Skandal.
Jedenfalls gab es dann den Borgdorf-Einsatz, bei dem viele Sondereinsatzkommandos Übergriffe machten, Fensterscheiben von Autos wurden eingeschlagen, Tränengas wurde auf Personen angesetzt, teilweise gezielt geschossen und auch sehr handgreiflich direkte Übergriffe mit Knüppeleinsatz und anderem mehr. Dagegen fand tags drauf eine Demonstration auf dem Heiligen Geistfeld in Hamburg statt, woraus sich der Hamburger Kessel entwickelte.
Polizeieinheiten kesselten mehrere hundert Demonstranten ein und hielten sie, ohne dass ihnen konkrete Vorwürfe zu machen waren, ohne Nahrung und sanitäre Versorgung für über 12 Stunden gefangen.
Es entspann sich daraufhin ja nach diesem Ereignis auch eine heftige politische Diskussion. War das zulässig? War das nicht zulässig? Wer hat Schuld dran? Wer hat welche Anweisung gegeben? Hat die Polizei eigenständig gehandelt? Oder gab es eine politische Einflussnahme? Und es gab eine große, große Aufregung gesellschaftspolitisch in der Stadt, aber auch in der Polizei. Und in der Polizei gab es dann auch den Streit natürlich, war das zulässig, war das nicht zulässig. Und das hat uns wirklich ausgefüllt und da gab es unterschiedliche Meinungen. Aber ich glaube, es wurde am Anfang schon deutlich, und ich denke jetzt auch mal an die Position der Gewerkschaft der Polizei zu dem Zeitpunkt, dass diese Maßnahme rechtswidrig war.
Der Hamburger Polizeibeamte Konrad Freiberg war viele Jahre Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Seine Einschätzung der Rechtswidrigkeit des Kessels wurde unter anderem von Hamburgs erstem Bürgermeister geteilt. Henning Foscherau sprach sogar von einer Art Geiselnahme durch die Polizei. Alle eingeschlossenen Demonstranten erhielten später ein symbolisches Schmerzensgeld.
Und mit diesem Geschehen brauchte es gar keine Telefonkette oder sowas mehr, sondern es meldeten sich etliche, die einfach aufgrund dieser entsetzlichen polizeilichen Verhaltensweisen einen Impuls verspürten, sich jetzt öffentlich zu äußern. Weil zum Beispiel die Ehepartner oder Freunde sagten, sag mal, was kannst du überhaupt noch zu dem Laden gehören, was die da veranstalten? Und dann haben wir uns halt zusammengefunden und den Verein gegründet. Das war 1986.
Der Verein nannte sich Kritische Polizistinnen und Polizisten und erhielt Zulauf von Polizeibeamten aus allen Bundesländern. Das Unbehagen zumeist junger Beamter mit der restriktiven Law-and-Order-Mentalität der Polizeioberen spielte eine Rolle. Und schließlich lieferten die neuen sozialen Bewegungen politische Denkanstöße, die auch unter Uniformträgern Wirkung zeigten. Die Bürgerinitiativen demonstrierten für eine Welt ohne Kernkraft und Atomwaffen. Sie forderten die Legalisierung von Hausbesetzungen und die Freigabe von Haschisch oder die unnachgiebige Verfolgung von Neonazis. Mit solchen Forderungen konnten sich viele junge Polizisten identifizieren.
Ich kannte ziemlich alle und das waren alles vernünftige Leute. Natürlich war das für uns sehr bedauerlich, dass wir als Organisation nicht auch Sprachrohr dieser Kolleginnen und Kollegen waren. Aber das ergab sich so. Ich glaube nicht mal, dass wir unterschiedlicher Meinung später waren, sondern die haben erwartet sofort eine harte Reaktion, eine harte, klare Reaktion. Und da reichte denen offensichtlich das nicht, was wir als Gewerkschaft gemacht haben, nämlich dann vorher erstmal mit allen Verantwortlichen zu sprechen, dann auch wohl durchdacht juristisch zu prüfen, wie das war. Da war eine gewisse Ungeduld, da haben wir den Erwartungen wohl nicht entsprochen.
In den Tiefen des Polizeiapparates sah man die Arbeit der kritischen Polizisten weniger entspannt. Nestbeschmutzer, Kollegenschweine, Verräter, vielfach, so Martin Hernkind, einer der späteren Bundessprecher der kritischen Polizisten, habe man an der kollegialen Loyalität der Gescholtenen gezweifelt.
Da war schon eine Haltung, ja, bis hin zu Hassgefühlen. Sozialen Druck, glaube ich, hat jeder empfunden, der Mitglied war oder sich auch mal geäußert hat. Aber extrem wurde das bei den Leuten, die sich stark geäußert haben und häufig geäußert haben und dann auch gegen ihre eigenen Dienststellen. Und da gab es einen Kollegen, der zeitgleich über 15 laufende Disziplinarverfahren hatte, nebeneinander her. Und das waren alles Disziplinarverfahren aus politischen Gründen. Also man hat versucht, diese Leute damals mürbe zu machen. Und es wurde wirklich hier alles dann disziplinarrechtlich angezeigt. Jeder, auch der kleinste Verstoß, wurde versucht, disziplinarrechtlich irgendwie aufzugreifen, bis hin mit dem Ziel der Entlassung der Kollegen aus dem Polizeidienst.
Als Thomas Wippesaal nicht wieder in den Bundestag gewählt wurde, hatte er Zeit, sich ausgiebig bei den kritischen Polizisten zu engagieren.
In den 90er Jahren hatte ich natürlich noch den Schutzraum, den ich durch den Status des Bundestagsabgeordneten mitbrachte. da ging nie jemand so direkt an mich ran. Zwar gab es mal hier und da ein Strafverfahren, aber die Hatz, die ging erst dann richtig los, als ich in der Abteilung Wirtschaftskriminalität ein Konzeptpapier entwickelte, das die Defizite der wirtschaftskriminalistischen Bekämpfungsmöglichkeiten in Hamburg analysierte. Und mit dieser Veröffentlichung ging eine Hatz los, ein wirkliches Mobbing, auch über Strafrecht, wie ich es vorher noch nie erlebt habe.
Wüppesaal stand in den Folgejahren wegen zahlreicher Vorwürfe vor Gericht. Ein Sockendiebstahl in einem Kaufhaus führte zu einer Verurteilung und Geldstrafe. Aber die Staatsanwaltschaft verfolgt ihn auch wegen gravierenderer Vorwürfe wie des Diebstahls von polizeilichen Ermittlungsakten. Umgekehrt schrieb auch Wüppesaal Strafanzeigen, Klagen und Beschwerden in erheblichem Umfang.
Das ist das Faszinierende, wenn Mobbing über Strafrecht oder Strafprozessrecht stattfindet, gegen politisch agierende Menschen. Da werden Sie kaum Staatsschutzparagraphen in solchen Biografien finden. Sondern das sind immer ganz normale allgemeine Tatbestände. Ich habe fast alles durch im Strafgesetzbuch. Es fehlen eigentlich noch Sexualdelikte, so wie bei Kachelmann oder jetzt bei Strauß-Kahn oder so. Kann ich gut darauf verzichten. Das Entscheidende, was ich mitteilen möchte, ist, es sind fast immer normale Tatbestände, bei denen man schwer für Außenstehende die Verknüpfung zum politischen Arbeiten herstellen kann.
Alfred Fleißner arbeitet an der Hamburger Universitätsklinik im Zentrum für psychosoziale Medizin als Mobbing-Experte in der Konfliktberatung. Er steht dem Verein Klima vor, bei dem von Mobbing Betroffene Rat und Zuspruch erhalten können. Thomas Wüppesaal nutzte das Angebot und trat dem Verein bei.
Den Hintergrund, weshalb er selber in einer Mobbing-Situation war, habe ich relativ schnell so eingeschätzt, dass er eben dem Recht Geltung verschaffen will in einem Übermaß. Das heißt, dass er eben deshalb auch als Kollegenschwein bezeichnet worden ist, weil er zum Beispiel Kollegen, die Straftaten begangen hatten, angezeigt hat. Die Kurgeist-Problematik besteht ja darin, dass man eben dann auch schon bei kleinen Taten, die eigentlich irrelevant sind, anzeigen muss. Und wenn man das nicht tut, ist man selber gefährdet, wenn man also die nächsthöhere Straftat sozusagen dann anzeigen würde, nach dem Motto, du bist genauso dran. So, und das ist etwas, wo Thomas Wüppesaal aus meiner Sicht sich eben völlig frei gehalten hat, also selber sehr korrekt sein wollte und dann aber unnachsichtig selbst bei kleineren Vergehen gesagt hat, so geht's nicht, wir sind Ordnungshüter. Wüppesaal ist ein höchst politisch denkender Mensch, der eben dann ohne Rücksicht auf Verluste, auch durchaus zum eigenen Nachteil, Dinge zur Sprache bringt. Und das Problem, was ich sehe, ist, dass es eben mit der Brechstange schlechter geht als eben mit diplomatischem Geschick.
Am 30. Mai 1994 ereignete sich bei einer politischen Kundgebung ein Vorfall, der weitreichende Folgen für die gesamte Hamburger Polizei haben sollte. Der österreichische Rechtspopulist Jörg Haider sprach auf dem Hamburger Gänsemarkt. Am Rande der Kundgebung stand der Fernsehjournalist Oliver Ness, der für so renommierte ARD-Magazine wie Panorama und Monitor arbeitete. Häufig hatte er in den zurückliegenden Monaten über Fehlverhalten der Hamburger Polizei berichtet. Er kooperierte dabei eng mit den kritischen Polizisten und war mit Thomas Wüppesaal gut bekannt. An diesem Frühsommertag war er ohne Aufnahmeteam unterwegs, beobachtete die Szenerie und wollte Eindrücke für weitere Berichte sammeln.
Es ist lange her, aber was ich immer noch genau erinnere, war so eine völlig skurrile Situation, dass gut durchtrainierte Herren in ziviler Kleidung, die ich nie in meinem Leben gesehen hatte, auf mich zukamen und sagten, du passt heute auf und wir kennen uns ja. Und ich wusste überhaupt gar nicht, wer das gewesen ist. Und dann hat das noch ungefähr 10 Minuten gedauert und dann ist aus diesem Kreis dieser sportlichen Herren eine Attacke auf mich losgegangen, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Zu den zivilen Beamten sind uniformiert, also später hat sich herausgestellt, dass es Zivilpolizisten gewesen sind. Mir waren die, wie gesagt, nicht bekannt. Kamen dann auch uniformierte Beamte dazu und ja, dann bin ich glaube, man kann es ganz einfach so sagen, nach allen Regeln der Kunst zusammengeschlagen worden. Und wenn man am Kopf anfängt und an den Füßen aufhört, ging das einmal komplett von oben nach unten durch. Das waren dann Verletzungen im Gesicht von den Faustschlägen. Das war eine schwere Verletzung des Brustkorbes und des Brustbeines, wo man mit einem Schlagstock, als er auf dem Boden lag, reingeprügelt wurde. Das waren Verletzungen an den Nieren und natürlich am ganzen Körper Hautabschürfung und blaue Flecken. Und der Fuß, der rechte Fuß, ist sehr schwer verletzt gewesen, weil einer der Beamten, als ich wehrlos am Boden gelegen habe, meinen Schuh ausgezogen hat und das Sprunggelenk immer wieder aus dem Gelenk gedreht hat. Und dabei sind alle Bänder und die Kapsel, also alles, was so ein Sprunggelenk ausmacht, letztlich irreparabel zerstört worden.
Die Polizei versuchte, den Journalisten in den Anführer der Anti-Haider-Demonstranten umzuetikettieren. Doch diese Tatsachenverdrehung hielt nur wenige Tage. Der Skandal war da und bot die Chance, auch weitere dunkle Flecken polizeilichen Handelns auszuleuchten.
Wo es Vorwürfe gab, dass Polizisten im Hafengebiet Scheinhinrichtungen durchführen. Es gab Vorwürfe rassistischer Sprüche über Funk, unrechtmäßige Ingewahrsamnahme und Festnahmen, Misshandlungen im Polizeigewahrsam und einen sehr unseligen Chorgeist, der all diese Vorgänge verdeckt hat.
Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss nahm seine Arbeit auf. Und ein Gericht begann, die Misshandlung des Journalisten Oliver Ness aufzuklären.
Erfahrene Strafverteidiger aus ganz Deutschland haben sich diesen Fall angeguckt seinerzeit. Juraprofessoren haben diesen Fall begleitet und gesagt, es wäre der bestdokumentiertste Fall in der deutschen Kriminalgeschichte, weil einfach auf diesem Platz ja auch so viel Kameras und Zeugen und Fotografen gewesen sind, die sich alle kurz nach Beginn dieses Vorfalls auf diese Situation gerichtet haben. Das heißt, wir haben also regelrecht wie bei einer Live-Übertragung im Fernsehen mehrere Kamerapositionen gehabt, die diesen Vorfall eingefangen haben und die man regelrecht gegeneinander schneiden konnte und damit lückenlos dokumentieren konnte, wie das begonnen hat und bis zum allerletzten, wie das dann auch zu Ende gegangen ist. Nicht zuletzt deswegen hat sich auch Amnesty International seinerzeit eingeschaltet, also die internationale Zentrale aus London, und hat tatsächlich bei diesem Fall das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland seit 1945 eben von einem Vorfall gesprochen, der der Folter gleichkommt. Ist es so gewesen, dass es keines Prozesses mehr bedurfte über die Frage der Schmerzensgeldregelung. Da ist dann nach 2-3 Jahren seiner Zeit ein Vertrag geschlossen worden zwischen der Stadt Hamburg und mir, auf Wunsch der Stadt Hamburg auch, dass sozusagen alle medizinischen Kosten, die da angefallen sind und die bis heute leider immer noch anfallen, weil die Behandlungen immer noch andauern, dass die von der Stadt Hamburg letztlich getragen werden.
Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss tagte über mehrere Jahre. Mitglieder der kritischen Polizisten trugen durch ihre Aussagen zur Wahrheitsfindung bei, was sie bei den unter Beschuss geratenen Kollegen nicht beliebter machte. Schließlich musste der Innensenator seinen Hut nehmen und auch leitende Polizeiführer hatten ihre Chefsessel zu räumen.
Mit Sicherheit ein Dutzend Polizeibeamte sind es in Hamburg gewesen, die einen Einblick in diesen Apparat gegeben haben, die über schlimmste Misshandlungen berichtet haben, über die wir zu dem Zeitpunkt noch überhaupt gar nichts gewusst haben. Es ist in keiner Weise versucht worden, auf diese Beamten zuzugehen und zu sagen, können wir da Lehren draus ziehen, was in dem Alltag tatsächlich passiert. Das Gegenteil ist der Fall gewesen. Diese Beamten, die sich offenbart haben, die gesagt haben, wir können mit diesem Gewissen nicht mehr leben, die sind massiv verfolgt worden, ohne dass sie geschützt wurden von der Polizeiführung. Es hat Morddrohungen aus dem Apparat gegen diese Polizeibeamten gegeben. Und da wir Politik gefordert gewesen, zu sagen, da stellen wir uns eindeutig davor.
Thomas Wippesaal war zu dieser Zeit innerhalb des Polizeiapparats absolut isoliert und mehr als unbeliebt. Viele sahen in ihm den maßgeblichen Whistleblower des Polizeiskandals, den Mann, der Interna der Presse und den hamburgischen Oppositionsparteien zuspielte. Immer wieder wurde er in immer andere Abteilungen versetzt. Überall nahm er den unmissverständlichen Eindruck mit, nicht erwünscht zu sein. Akzeptiert fühlte er sich nirgends, nicht mal in der eher sozialwissenschaftlich ausgerichteten Abteilung für Kriminologie.
Ich bekam dort zum Beispiel ein Zimmer zur Nordseite mit einem kleinen Fenster. Dieser Raum wurde vorher als Aktenbewahrungsraum genutzt. Der Schreibtischstuhl, auf dem ich saß, da war die Sitzfläche durchgebrochen. Arbeitsmittel gab es nicht, ob Schreibunterlage, Schreibmaschine, PC, es gab nichts.
Der Verband kritischer Polizisten durchlief recht wechselvolle Zeiten. Noch 1988 war man mit dem Gustav-Heinemann-Bürgerpreis für die gezeigte Zivilcourage ausgezeichnet worden. Mit den Beiträgen zur Aufdeckung des Hamburger Polizeiskandals Mitte der 90er Jahre war ein wesentliches Thema abgearbeitet. Wie weiter? Sollte man eher als Selbsthilfegruppe agieren, in der die Sorgen und Nöte der Mitglieder im Mittelpunkt stehen? Oder sollte man als oppositionelle Bürgerrechtsgruppe aus der Polizei heraus Öffentlichkeitsarbeit machen? Der Verein kam bei der Strategieplanung nicht recht voran, als sich Thomas Wippesaal 1998 zum Bundessprecher wählen ließ und ein altes Konfliktmuster erneut aufbrach.
Ich kannte den Kollegen Wippesaal, weil er auch Hamburger war, Hamburger Polizist dabei. Und ich glaube, dass natürlich hier durch seine Persönlichkeitsstruktur er sehr in den Vordergrund wollte immer und dass das vielleicht in der Organisation der kritischen Polizisten nicht immer so gewollt war und dass daran auch die Diskussionen sich entfachten und vielleicht auch dieses hinderlich war, dass die Organisation sich festigt.
Der zweite Punkt war, dass zunehmend Kollegen aus dem Verein die Zusammenarbeit mit ihm schwierig fanden. Und darüber gab es dann immer wieder in Vorstandssitzungen, auf Mitgliederversammlungen, immer wieder Reibereien, in denen er sich immer sehr, sehr geschickt gezeigt hat. Also hat ja viele Streitigkeiten für sich entscheiden können, muss man sagen. Oder die Leute haben gesagt, sie gehen diesen Streit nicht mehr ein. Und daraus haben sich viele Rückzüge ergeben einzelner Kollegen, die früher sehr aktiv gewesen sind. Die Art und Weise, wie er seine Interessen durchsetzt, ist sehr stark und ja, meines Erachtens nicht immer so, dass andere damit gehen können. Also es geht ins Persönliche hinein.
In der Ära Wippesaal verließen Dutzende Mitglieder die kritischen Polizisten. Aus offenem Protest gegen seine Amtsführung oder still und verzagt. Geldprobleme taten ein Übriges und wieder spielten auch rechtliche Auseinandersetzungen eine Rolle. Martin Herrnkind, früher selbst im Vorstand des Vereins, fühlte sich durch Wippesaals Unterlassungsforderungen drangsaliert. Dieser setzte ihm unter Strafandrohung eine Frist, er solle nicht mehr behaupten, dass der Verein der kritischen Polizisten sich nach internen Streitigkeiten aufgelöst habe. Und auch im Mobbing-Beratungsverein Klima kursierten juristische Schriftsätze in Sachen Wippesaal.
Das liegt daran, dass er eben eine ganze Reihe Klimamitglieder brüskiert, verunglimpft, angegriffen hat, die an der Stelle dann eben mit Austritt gedroht haben, wenn Wippesaal hier weiterhin sein Unwesen treiben würde. Und das haben wir dann an der Stelle zum Anlass genommen, den Ausschluss eben von Wippesaal zu entscheiden im Vorstand und das auch mitzuteilen. Und er hat sich dann eben, obwohl es in einer Mitgliederversammlung eine ganz klare Mehrheit für den Ausschluss gab, rechtlich dagegen gewehrt. Eben, da muss ich ihm auch allen Respekt zollen, dass er formal natürlich eben weiß, wenn ein Verein so ein Verfahren macht ohne rechtsanwaltliche Unterstützung, weil er dafür das Geld auch nicht hat, dass er den dann natürlich vorführen kann, indem er selber eben entsprechend rechtlich auftritt. Und das wird natürlich den Verein teuer zu stehen kommen, aber nichts an der Tatsache ändern, dass Thomas Wippesaal von der Mehrzahl der Mitglieder schlicht und einfach in diesem Verein als nicht tragbar angesehen wird.
Seit dem Jahresende 2000 war Thomas Wippesaal fast durchgängig arbeitsunfähig geschrieben. Sein Arbeitgeber verlangte umfangreiche personalärztliche und nervenärztliche Untersuchungen. Ziel der Polizeiführung war Wippesaals Versetzung in den Ruhestand. Gegen die von ihm als Zwangspsychiatrisierung angesehenen Arztvisiten wehrte er sich erfolgreich. Krankgeschrieben blieb er trotzdem und er wurde auch zeitweilig wegen strafrechtlicher Vorwürfe vom Dienst suspendiert. Zwar stand er noch als Bundessprecher der kritischen Polizisten dem Verein vor, aber dessen Bedeutung und Mitgliederzahl waren arg geschrumpft. Nach wie vor fühlte sich Wippesaal von der Polizei verfolgt.
Es wird so etwas nicht vergessen. Und wenn es 10 Jahre dauert oder 15 Jahre, irgendwann wird Rache genommen. Ohne Anordnung, ohne Richtlinie oder Gesetz. Das läuft durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Das gehört zu der unseligen Binnenkultur in unseren bundesdeutschen Polizei.
Wie könnte sich die Polizeiführung an ihm rächen? Wer käme als Rächer in Frage? Beweise, dass ehemalige Kollegen ihm nachstellten und ihm eine Falle stellen wollten, besaß er nicht. Aber einen Verdacht hatte er.
Andreas war selbst bis Anfang der 90er Jahre Hamburger Polizeibeamter, war ein Freund von mir, der sich nach Kündigung bei der Hamburger Polizei beruflich dann sehr schwer tat. Ich hatte ihn noch am Ende meines Mandats in meinem Wahlkreisbüro ein paar Monate beschäftigt und ihm auch über das Gestatter Arbeitsamt eine Ausbildung verschafft für einen Kaufmann. Er war auch bei den Kritischen eben tätig. Wir hatten viele Austausche, auch private Kontakte. Er war mit seiner damaligen Frau bei unserer Hochzeit 99. Wir waren damals bei seiner Hochzeit.
Im März 1999 hatte Thomas Wippesaal eine Lehrerin geheiratet. Die Ehe hält bis heute. 5 Jahre zuvor war die Verbindung mit einer Ärztin auseinandergegangen, mit der Wippesaal einen Sohn hat.
Andreas, den hatte ich nun so 2003 erkannt als jemanden, der interne Informationen aus unserem privaten Verhältnis an die staatlichen Behörden weitergibt, also Spitzeltätigkeit.
Der Verdacht war eher vage, also musste der Nachweis der Spitzeltätigkeit erst erbracht werden. Wippesaal schmiedete einen obskuren Plan.
Ich hatte mich dann im Sommer 2004 entschlossen, das auf den Prüfstand zu stellen und Andreas hier auf die Terrasse gebeten, da vorne, wo es jetzt durch den Wind so scheppert, und ihm vorgeschlagen, dass er mit mir gemeinsam einen Geldtransporter überfällt. Ich habe also eine Konstruktion gewählt. Wir überfallen Geldtransporter. Der Mann mit Koffer kommt aus der Bank oder im Einkaufszentrum. Ich erschieße den Mann per Genickschuss, hacke ihm die Hand ab, sodass man den Koffer habe und er müsse den Fahrer im Wagen im Schach halten. Es gab 2 Gespräche noch, die aufgezeichnet wurden von der Staatsanwaltschaft oder den Hamburger Polizeibeamten, von denen ich auch wusste, dass sie aufgezeichnet wurden. Ich habe in diesen Gesprächen, was sich den Protokollen ja auch entnehmen lässt, ganz bewusst nie konkrete Nachfragen beantwortet. Also zum Beispiel, welches Einkaufszentrum? In Berlin, hatte ich gesagt. Oder das Datum, also Tatzeit. Nichts. Und die haben ihn wirklich teilweise solche Sachen 3 oder 5 Mal fragen lassen, wodurch mir natürlich noch klarer wurde, dass der Junge geführt wurde.
Tatsächlich wendet sich Andreas S. heimlich an die Polizei und lässt sich von ihr als geführter Zeuge, manche würden auch das Wort Spitzel verwenden, auf das Spiel mit der Raubmordvorbereitung ein.
Ich hatte dann gebeten, dass er ein Hackbeil und eine Schusswaffe auf dem schwarzen Markt besorgen soll. Mir war klar, dass das dann von unserer Kriminaltechnik zur Verfügung gestellt werden wird, zumindest die Schusswaffe. Mir war genauso klar, dass diese Schusswaffe und Patronen unbrauchbar gemacht werden. Die Schusswaffenübergabe in der Wohnung von Andreas wurde dann zu meiner Festnahme benutzt. Ich bin zu der Übergabe gefahren mit der Einstellung. Kann sein, dass Sie jetzt schon Zugriff machen. Ist aber denkbar. Und das Höchste, was dir passieren kann, Thomas, dass du eine Nacht in der Zelle sitzt. Am nächsten Morgen sind Anwälte da und so weiter.
Thomas Wippesaal wurde im Jahr 2005 zu 4,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Rolle des Bürgerrechtlers, der nur zum Schein einen Raubmord plant, um Missstände im Polizeiapparat und Spitzeltätigkeit im eigenen Verein aufzudecken, hatte das Gericht ihm nicht abgenommen. Über ein anderes Motiv konnte es allerdings auch nur spekulieren.
Wohl wegen seiner prekären Situation und weil er fürchtete, dass sein gesamtes Lebenskonzept gefährdet war, entschloss sich der Angeklagte, Ende September 2004 einen Raubüberfall unter Ermordung des Geldboten zu begehen. Er wollte dafür einen Mittäter gewinnen. Er dachte dabei an den Zeugen Andreas S., wahrscheinlich weil dieser ihm über Jahre freundschaftlich ergeben war, in gewisser Weise zu ihm aufblickte, auch in einer angespannten finanziellen Situation lebte und er diesem als aktivem Kampfsportler zutraute, die Tat straight durchzuziehen.
Im Verfahren kamen auch Wippesaals finanzielle Verhältnisse zur Sprache. Er hatte einige 10.000 Euro Schulden. Manche Gläubiger hatten ihm bereits Fristen gesetzt.
Die Kammer geht allerdings aufgrund des in der Hauptverhandlung gewonnenen Eindrucks von der Persönlichkeitsstruktur des Angeklagten davon aus, dass die bedrängende finanzielle Situation nicht das alleinige Tatmotiv gewesen ist. Vielmehr war tatbestimmend eine aus der Sicht des Angeklagten entstandene Ausweglosigkeit aus dem ihm drohenden Statusverlust und einem von ihm befürchteten Zusammenbruch seiner Selbstdarstellung.
Wippesal saß die Haftstrafe in Hamburg und Berlin ab, wurde wegen guter Führung vorzeitig entlassen und betreibt heute eine Politik- und Anlageberatung. Es bleibt die Frage, die fast alle gestellt haben, die ihm jemals begegnet sind. Warum sollte ein überdurchschnittlich intelligenter Mensch eine überdurchschnittlich dumme Straftat planen? Oder war er Opfer eines Komplotts? Wie weit reichten die Rachegedanken derjenigen, denen Wippesal jahrelang die Ruhe gestört hatte? Mobbing-Experte Alfred Fleißner glaubt bis heute nicht an die Schuld des Verurteilten.
Entweder er ist verrückt geworden, sowas zu versuchen, sowas Absurdes, oder aber er ist in eine Falle getappt. Und ich gehe nach wie vor davon aus, dass er so verrückt nicht sein kann, dass er das tatsächlich vorgehabt hat. Aber die Art, wie er eben andere provoziert, kann dann eben auch mal in der Form solche Folgen haben, dass eben Staatsanwälte, Richter und so weiter unnachsichtig dann verurteilen, indem sie eben die eine Variante für bare Münze nehmen, die eigentlich aus sich heraus überhaupt nicht mit den Gesetzen der Logik vereinbar ist.
Der Ex-Politiker, Ex-Polizist und Ex-Häftling ist nach Geesthacht zurückgekehrt. In sein altes Haus, direkt neben dem Atomkraftwerk Krümmel. Ein Spaziergang mit Thomas Wippesal um das Reaktorgelände. Die Elbe sieht grau aus, Windböen ziehen über den Hang. Seit einigen Monaten ist klar, dass Krümmel niemals wieder ans Netz gehen wird. Wir passieren ein nagelneues Maschinenhaus. Im alten Maschinenhaus war ein Generator in Brand geraten und hatte zur besten Sendezeit die dramatischen Fernsehbilder geliefert, die für die Nuklearindustrie so verheerend wirkten. Feuer in der Sicherheitszone. Ein später Sieg für Wippesal.
Also im Grunde ein perfekter Störfall für uns Gegner. Also auch das hatte ich dem Geschäftsführer Vattenfall Europe dort Cora Publicum gesagt, dass er doch bitte dafür sorgen möchte, dass seine Mitarbeiter weitere Störfälle dieser Art produzieren, weil das nun wirklich real keine radioaktive Gefährdung für uns ist. Aber für alle Hallo Obacht bedeutete, was eigentlich für eine Kraft von diesem 30 Kilometer von Hamburg Stadtmitte entfernt gelegenen Industriemahnmal ausgeht.
Die Partei ist Thomas Wippesal abhanden gekommen, die Lust auf Politik indes nicht. Kommunalpolitik fürs Erste.
Ich habe jetzt vor anderthalb Jahren meine Bereitschaft erklärt, zum Bürgermeister zu kandidieren. Der letzte Bürgermeister starb auf dem Golfplatz. Ja, das war nicht möglich, weil ich dieses Fehlurteil absitzen durfte, jedenfalls 3 Jahre. Und danach eine automatische Sperre für Staatsämter und solche Wahlämter von 5 Jahren gilt. Und eine Ausnahme bei mir wäre der Gnadenakt. Da habe ich einen Gnadenakt an den Hamburger Justizsenat, damals ein grüner Pseudobürgerrechtler, gestellt und er hat das abgelehnt.
Polizist, Parlamentarier, Mordverdächtiger. Die seltsame Karriere des Kriminalbeamten Thomas W. Ein Feature von Rainer Link. Es sprachen Matthias Hase und Michael Weber. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Petra Pellott. Regie Anna Panknin. Redaktion Hermann Theissen. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2012.